Ja, wenn wir in der Bibel mal lesen, dann werden wir feststellen, dass wenn Jesus von Nachfolge spricht, dass das eben kein gemütlicher Sonntagsspaziergang ist, sondern dass er es ziemlich radikal fordert, konsequent und kompromisslos. Und er sagt sogar, es kann euer Leben kosten. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht, auch Lukas Evangelium, da wird das sehr deutlich. Da sagt Jesus, wenn einer mir nachfolgen will, so muss ich ihm wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Das sind harte Worte und ich sage euch ehrlich, ich würde gerne über was anderes predigen, aber es ist die Reihe dran und ich möchte es gern tun. Und mir ging es so, dass ich dachte, doch, es ist was Gutes. Es klingt erstmal ein bisschen bedrückend, aber das Ganze ist es eben nicht. Es ist halt wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus, dass unser Heil auch an die Nachfolge bindet. Er sagt, wer mir nachfolgt, der. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen. Was bedeutet es für uns, wenn wir konsequent Jesus nachfolgen? Und was können wir machen, damit wir mit voller Begeisterung ihm nachfolgen? Und wir wollen das heute anhand dieses Bibelabschnittes in unserer Predigtreihe Lukas Evangelium, wollen wir mal nachgehen. Wenn es um Nachfolge geht, dann fängt alles damit an, damit wir erstmal verstehen oder es richtig klar verstehen, wer denn das ist, dem wir nachfolgen sollen. Also ist ja ganz klar, dass wenn wir jemanden kennenlernen und der sagt, komm, ich führe dich mal durch die dunkelsten und verruchtesten Gassen in Frankfurt, dann werden wir diesem Menschen doch erst nur folgen, wenn wir wissen, was für ein Typ das ist, ob wir den kennen und wie er es meint mit uns. Und wie viel wichtiger ist es, dass wir wissen, wer Jesus ist, bevor wir ihm nachfolgen. Denn Jesus will uns nicht nur führen, sondern er fordert unter Umständen sogar unser Leben. Und deswegen wollen wir mal kurz klären, wer Jesus eigentlich ist. Weil Jesus ist es sogar wichtig, dass wir wissen, wer er ist. Ihm war das so wichtig und deswegen hat er nämlich in diesem Abschnitt vorher seine Jünger gefragt, was sie denken, wer er ist. Und nachdem er das geklärt hat, hat er gesagt, und jetzt folget mir nach. Und er fragt also die Jünger, wer denkt ihr, was sagen die anderen? Und dann kommt er zu dem Punkt und sagt, was denkt ihr, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus ganz glasklar, er sagt dann, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus, dem wir folgen, ist Gott selbst. Das ist schon mal wichtig. Und Paulus ergänzt diese Tatsache noch damit in seinem Brief an die Kolosser. Und es ist sehr komprimiert jetzt. Ihr müsst es nur mal so den Klang nach. Ihr müsst nicht jedes einzelne Wort so verstehen, sondern hört euch das mal im Ganzen an. Und ich finde es genial, sehr komprimiert, aber lest es auch mal zu Hause, 1. Korinther, Kolosser 1, Verse 15, folgende. Da sagt dann, beschreibt dann Petrus, wer Jesus ist, Paulus, wer Jesus ist. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allen anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Das ist so gewaltig. Diesem Gott sollen wir folgen. der ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist, der auferstanden ist, in dem die ganze Vollmacht Gottes beinhaltet ist. Gewaltig. Und nachdem Petrus so das klare Bekenntnis im Lukas-Evangelium über Jesus abgegeben hat, da sagt Jesus plötzlich etwas, was ziemlich irritierend ist. Da heißt es, Jesus befahl seinen Jüngern nachdrücklich, mit niemandem darüber zu reden. Hoppla, wie soll man das denn jetzt verstehen? Er müsste doch froh sein, der Petrus sagt doch ganz klar, wer Jesus ist, und dann ihm nachzufolgen. Jesus weist aber seine Jünger darauf hin, dass sie es nicht weiter sagen sollen. Und er sagt das nicht nur in einem freundlichen Ton, sondern er befiehlt es. Aus dem griechischen Urtext kann man sogar ableiten, dass er sie förmlich anfährt. Und dann kann man fragen, warum, Jesus? Warum willst du das, dass man dich nicht bekannt macht? Er hat es doch richtig gesagt. Also, ich glaube, dass, obwohl Petrus dieses glasklare Bekenntnis hat, wer Jesus ist, ihm die Worte in seiner Tiefe noch nicht wirklich selbstbewusst sind. Im Parallelbericht, das hat ja Birgit auch gesagt, sagt Jesus auf dieses Bekenntnis von Petrus hin, dass er dieses Wissen nicht von alleine hat. Die Erkenntnis hat er sich nicht von alleine gegeben. Das ist nicht aus ihm erwachsen, sondern das hat ihm der Heilige Geist gegeben. Und es scheint so, dass Jesus möchte, dass seine Jünger so lange schweigen, bis sie das volle Verständnis von Jesus haben. Und das volle Verständnis können sie auch erst nach dem haben, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und der Heilige Geist kam. Was mich beschäftigt ist, dass dieses Verständnis von Jesus in unseren evangelikalen Kreisen, wir zählen auch dazu, bis vor kurzem unumstößlich feststand. Und zunehmend gibt es aber evangelikale Theologen, die das so in Frage stellen. Plötzlich ist Jesus nicht mehr Gott selbst, es gibt nicht mal den Kreuzestod, man weiß nicht, was Jesus gesagt hat, ob er es wirklich gesagt hat, der Sühnetod ist vielleicht auch gar nicht so wichtig und die Hölle gibt es sowieso nicht. Man hört das alles. Man hört dann auch wieder, nee, man weiß ja gar nicht, ob Jesus das gesagt hat, was er das gesagt hat. Und ob auch wirklich das, was er gesagt hat, eventuell hat er sich auch geirrt. Und spannend ist, dass genau das von diesen Leuten auch als Beleg herangezogen wird, was Jesus im Vers 27 unseres Abschnittes sagt. Jesus sagt ja dort, ich sage euch die Wahrheit, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie das Reich Gottes gesehen haben. Und die Theologen, die das bezweifeln, was Jesus da sagt, begründen das dann damit, es wäre so, dass die Jünger, die da jetzt stehen, ja heute gar nicht leben. Und Gottes Reich ist ja bis jetzt nicht angebrochen. Und weil Jesus ja da mit einer absoluten Überzeugung von der Wahrheit spricht, sagt, das ist die Wahrheit, muss entweder Jesus gelogen haben oder er muss sich geirrt haben. Aber es stimmt ja nicht. Die haben doch, die sind ja alle verstorben, die sehen doch Gottes Reich nicht anbrechen. Und weil man Jesus nicht als Lügner darstellen möchte, das getraut man sich, sagt man halt, ja, Jesus hat sich halt an der Stelle geirrt. Ist ja Mensch auch gewesen, ist ja ganz normal. Aber ich frage euch was bedeutet das letztendlich, wenn Jesus sich an dieser Stelle geirrt hat? Was bedeutet das dann mit allen anderen Aussagen, die Jesus gemacht hat? Kann das dann sein, dass Jesus sich auch geirrt hat, was mit unserer Sündenvergebung und dass wir nicht in die Hölle kommen zu tun hat? Werden wir überhaupt auferstehen? Und auch für unseren Alltag wissen wir gar nicht, ob das, was Jesus gesagt hat, ob wir uns darauf verlassen können. Denn auch die Aussage, der in Matthäus 28 macht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das bedeutet ja, ich weiß ja gar nicht, ist er denn jetzt jede Sekunde bei mir und wenn es kritisch wird, ist er da oder nicht? Ganz ehrlich, mit so einem Jesus kann ich sehr, sehr wenig nur anfangen. So ein Jesus reicht für mich nicht zum Leben jetzt und auch nicht zum Sterben. Und ich bin deswegen froh, dass ich die Bibel immer wieder über die ganzen 2000 Jahre der Christenheit immer wieder als unfehlbar erwiesen hat. Selbst die liberalsten Theologen bestreiten nicht, dass das, was heute in der Bibel steht, so drin steht. Die Auslegung davon, da haben sie Mühe. Aber sie zweifeln das nicht. Gab es lang genug die Zeit, wo man sagt, ach, das ist ja nicht wahr. Aber man muss sagen, es steht drin. Und ich bin froh, dass vieles, was man behauptet hat, dass sich das letztendlich als wahr bewahrheitet hat, was die Bibel sagt. Dass die Bibel über diese Theologen steht, die sich für klüger halten als die Bibel. Und mir persönlich geht es so, je länger ich die Bibel studiere, desto felsenfester bin ich davon überzeugt, dass wirklich das erste bis letzte Wort der Bibel wirklich Gottes Wort ist. Ohne Abstriche. Und genau das sehen wir auch hier bei dieser Stelle ganz deutlich, den manche heranziehen dafür, dass sie sagen, Jesus hat sich geirrt. Das, was sie sagen, beruht auf einem falschen Verständnis. Wenn Jesus hier von Gottes Reich oder der Königsherrschaft spricht, dann müssen wir zwischen zwei Reichen unterteilen. Das eine Reich ist dasselbe, aber es ist das anbrechende Königreich. Das kommt und das dann weitergeht und dann endet. Und Jesus spricht hier von dem anbrechenden Gottesreich. Und dieses Reich fängt in dem Moment an, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Und jetzt verstehen wir das vielleicht. Jesus spricht hier von dem anbrechenden Reich. Und deswegen sind die Jünger, die noch dabei sind, viele haben das erlebt, nachdem Jesus auferstanden ist. Das Reich Gottes ist angebrochen. Einige werden auch schon gestorben sein. Es geht ja nicht nur um die 12 Jünger, sondern viele andere Jünger. Manche sind gestorben, haben es nicht gesehen. Und deswegen hat sich Jesus nicht geirrt, sondern er hat die Wahrheit gesagt. Es ist für unsere Nachfolge zentral wichtig, dass wir uns an Jesus orientieren. Und an Jesus, an den wir in der Bibel finden. Unsere Aufgabe ist es, dass wir unser Bild von Jesus nicht von seltsamen Theologien oder auch von unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen prägen lassen. Wir haben manchmal den Wunsch, Jesus muss doch so handeln, er muss doch das machen. Aber das sagt die Bibel nicht unbedingt. Und da brauchen wir Korrektur. Mir ist in den letzten Jahren es immer wichtiger geworden, dass Jesus sich nicht mir und meiner Vorstellung und meinen Wünschen von ihm anpassen muss, sondern ich muss mich ihm anpassen, so wie er in der Bibel dargestellt wird. Und das gilt genauso auch für die Bibel als Ganzes. Immer wieder wird behauptet, naja, Paulus, da habe ich meine Mühe, was der sagt, und da komme ich nicht klar. Ich würde viel mehr auf Jesus vertrauen. Nein, Paulus ist Autorität, was er sagt. Es ist das, was er sagt, daran müssen wir uns festhalten. Und Jesus würde Paulus niemals widersprechen, umgekehrt. Das Problem ist nur, dass wir manchmal die Paulusstellen nicht richtig verstehen. Aber es bleibt dabei, dass wir sagen, wir orientieren uns nach der gesamten Bibel und nicht nach dem, was uns passt. Und Jesus damals wie heute musste sich immer mit so einem falschen Bild herumschlagen. Seine Jünger haben von Jesus erwartet, dass er gewaltig und mächtig die Herrschaft in Israel antritt. Und genau dieses Bild zerstört Jesus, wenn er in unserem Abschnitt sagt, der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Wenn wir also Jesus nachfolgen, dann müssen wir uns an dem Jesus der Bibel orientieren und an ihm festhalten. Und nur dem sollen wir folgen und nicht unserer Vorstellungen und Wünsche oder was andere Leute sagen. Und ich weiß, das ist manchmal nicht einfach, ich sage das so einfach. Es gibt Aussagen, die können uns aufstoßen. Wir können uns darüber ärgern. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass Stellen, die wir nicht verstehen, mal stehen lassen müssen. Uns unter die Bibel stellen. Nicht wir sind Erkenntnis, haben Erkenntnis in allem. Aber manchmal, später erübrigt sie oder erschließt sich einem das. Ich habe das immer so erlebt, mit jeder komplizierten Bibelstelle. Jesus möchte, dass wir Ja zu ihm sagen und ihm dann auch folgen. Doch auch wenn wir wirklich das wollen, haben wir manchmal so Probleme, konsequent ihm nachzufolgen. Da gibt es, so nenne ich es mal, Blockaden in unserem Leben. Aber spannend ist, dass Jesus in diesem Abschnitt, auch wenn man das gar nicht so entdeckt erstmal, eigentlich darüber spricht, wie wir unsere Blockaden überwinden können. Eine erste Blockade ist, und das habe ich eben schon so ausgelegt, ist, dass wir erkennen, wer Jesus wirklich ist, anhand der Bibel. Denn das verhindert, dass wir nicht enttäuscht uns von Jesus zurückziehen, weil er ganz anders handelt, als wir das uns wünschen. Und es gibt noch einige andere Blockaden. Ich möchte zwei wesentliche nennen, und das sagt Jesus selbst. Er spricht, wer mein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen, das ist eine Blockade, und muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist die zweite Blockade. Schauen wir uns mal die zwei Dinge genauer an. Wir fragen mal erst, was bedeutet es denn eigentlich, sich selbst zu verleugnen? Immer wieder erlebe ich Christen, die diese Forderung völlig negativ verstehen. Sie meinen, dass Jesus sie auffordert, sich selbst zu verneinen, sich selbst sogar zu hassen. Und sie meinen, wir müssen jetzt Askese treiben. Wir müssen leiden, bis es weh tut. Doch das alles hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Das ist ein völlig falsches Verständnis davon. Als Petrus Jesus nach dessen Gefangennahme verleugnet, was hat er damit ausgedrückt, der Petrus? In dem Moment, wo er verleugnet, sagt er eigentlich, mit dir, Jesus, will ich nichts zu tun haben. Ich grenze mich von dir ab, du gehörst nicht mehr zu mir. Verleugnen heißt also jetzt im Umkehrschluss, ich beende oder ich löse mich von etwas oder von jemandem. Ich lasse etwas in meinem Leben, bildlich gesprochen, sterben. Nicht ich sterbe, das wird oft falsch verstanden, nicht ich sterbe, sondern nur etwas in meinem Leben. Ich grenze mich voll von dem ab, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und wenn Jesus von uns verlangt, dass wir uns selbst leugnen sollen, dann sollen wir unseren sündigen Kern leugnen. Und unser sündiger Kern ist in großen Teilen unser Egoismus. Fragt euch doch mal selbst, wie geht's euch denn manchmal? Also ich lebe das bei mir, ich muss auch immer im Mittelpunkt stehen. Und wie oft sind die Bedürfnisse, die ich habe, total egoistisch und selbstzentriert? Selbst im Glauben kann es mir darum gehen, dass es nur noch ich, mich und Jesus und ich kreise mich immer um den. Und es geht letztendlich nur, dass es mir gut geht. Aber die Tatsache ist, und das erlebe ich auch, je mehr ich mich nur noch um mich selbst drehe, desto unzufriedener werde ich. Ich werde sogar unglücklicher, je mehr versuche, mein Ego irgendwie zu ernähren, weil das ja satt werden muss, desto mehr werde ich immer unfreier und laufe geistlich leer. Und deswegen fordert Jesus hier, verleugne dich selbst, lass sterben diesen blöden Egoismus, der dir nicht gut tut. Es gibt einen Mann, dessen Buch ich gelesen habe, das mich total fasziniert hat. Das ist schon älter, der Georg Müller, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Und er hat total mit nichts Waisenhäuser aufgebaut, die damals schon Millionen von Pfund gekostet hat, weil er so einen tiefen Glauben hat. Und er hat die Aufgabe gehabt von Gott, ich soll das bauen. Und der Mann war aus weltlicher Sicht total erfolgreich. Ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und dann wurde er irgendwann mal gefragt, was sein Geheimnis seines Erfolges war. Und das ist ein Zitat, das habe ich mir rausgedruckt, weil ich das so liebe. Und da sagt er, es gab einen Tag, an dem ich starb. Starb für Georg Müller, seine Meinung, seine Wünsche, seinen Geschmack und seinen Willen. Starb für die Welt, ihre Anerkennung und ihre Urteile. Starb selbst für die Anerkennung und Beschuldigung meiner Brüder und Freunde. Und seitdem habe ich danach getrachtet, mich selbst nur Gott gegenüber bewährt zu zeigen. Es gab einen Tag, an dem ich starb. Und das heißt, es gab einen Tag, an dem ich mich verleugnet habe, wo ich mich gelöst habe von mir selbst und meinem Egoismus. Wenn Jesus von uns fordert, dass wir uns selbst verleugnen sollen, dann will er uns nicht schaden, sondern er will, dass wir frei werden. Er will, dass wir anfangen zu leben. Und das passiert, wenn wir unser selbstverliebtes Ich sterben lassen und stattdessen Jesus in unserem Herz wirken lassen. Und es geht noch mehr. Es geht nicht nur darum, dass unser Ego stirbt und dann ist gut. Nein, Jesus hat mehr mit uns vor. In Johannes 12, da fordert Jesus uns auf, dass wir so sterben sollen wie das Weizenkorb, das in den Boden geworfen wird. Aber da geht es Jesus nicht darum, dass er nur was stirbt, sondern er hat mehr im Blick. Er sagt, wenn das Weizenkorn stirbt, dann kann was Neues draus werden. Dann wächst was raus, da wächst Frucht heraus. Und genau darum geht es. Wir lassen etwas sterben, damit Gottes Geist in uns was Neues, was Größeres schaffen können. Dass wir Frucht bringen, dass wir Salz werden. Und das andere ist noch die Aussage, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Da wird oft auch gesagt, dass wenn wir krank sind, unsere Krankheit, unsere schwierigen Lebensumstände, dass das unser Kreuz ist. Nein, das ist es nicht. Auch wenn das so schön klingt. Denn es meint, das Kreuz, was Jesus hier anspricht, ist das Kreuz, das wir auf uns nehmen, wenn wir aufgrund unseres Glaubens Widerstände erfahren. Jesus ist in diesem Abschnitt und in vielen anderen so absolut ehrlich zu uns. Der spielt uns nichts vor. Er sagt uns ganz klar, was unsere Nachfolge kosten kann. Jesus zu folgen, ist vielleicht bei uns noch in Deutschland einigermaßen kuschelig, aber geh nach in den Iran, geh irgendwo anders hin auf dieser Welt, auch in Indien wird es stärker. Das ist nicht mehr kuschelig. Wenn man sich die Statistiken anschaut, kann man davon ausgehen, dass es jedes Jahr schlimmer wird. Noch nie in einer Zeit wie unsere sind so viele Christen weltweit aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Die Missionsgesellschaft Open Doors bringt immer wieder aktuelle Zahlen jedes Jahr heraus. Und ich glaube auch, dass bei uns es nicht mehr so bequem ist. Ihr könnt mal einfach den Versuch machen, dass ihr ethische Überzeugungen der Bibel, konservativ ethische Überzeugungen, und die könnt ihr mal ins Internet setzen und dann genießt den Shitstorm, der euch in den sozialen Medien entgegenkommt. Es ist nicht mehr so einfach. Aber jetzt können wir ja sagen, du liebes Bisschen, das ist ja nicht besonders einladend, Jesus zu folgen. Es ist ja besser, wir lassen es bleiben. Ne? Verlieren wir zwar Himmel, aber haben wir noch ein ruhiges Leben. Aber die Frage ist, wie können wir nachfolgen, selbst wenn wir das alles, wenn das unser Leben kosten würde? Und es ist erstmal wichtig, dass wir grundsätzlich verstehen, dass Jesus uns niemals dazu zwingt. Er will, dass wir freiwillig gehen. Und er möchte auch nicht, dass wir das Kreuz eines anderen auf uns nehmen oder sogar das Kreuz von Jesus, davon sagt er nichts, sondern er sagt, er gibt uns individuell das Kreuz, was wir zu tragen haben. Und das ist sehr individuell, das ist ganz unterschiedlich, in jedem Land auch unterschiedlich. Und dann müssen wir eins begreifen, und das ist das ganz Elementare, das Wichtige, um überhaupt nachfolgen zu können. Das ist nämlich, Nachfolge heißt, liebe Jesus. Und ich glaube, es ist ganz einfach. Wir werden freiwillig erst für etwas sterben wollen, wenn wir hundertprozentig davon überzeugt sind und wenn wir es mehr lieben als unser Leben. Kein Christ, der aufgrund seines Glaubens sterben muss oder musste, wird das gemacht haben, ohne Jesus zu leben. Jesu Jünger, wo viele davon auch viel Leid und Tod erleben, selbst Paulus, der wahrscheinlich Märtyrertod gestorben ist, der hat das auf sich genommen, weil er Jesus so sehr geliebt hat. Und selbst Jesus wäre niemals ans Kreuz gegangen, wenn er nicht wusste, dass ihn der Vater unendlich liebt und wenn er den Vater wiederum nicht geliebt hätte. Wenn wir jetzt feststellen, wir haben diese Liebe nicht, dann werden wir vielleicht eventuell noch bereit sein auf unserer Arbeit und wir sind vielleicht noch zu unserem Glauben zu stehen, wir nehmen das noch in Kauf, aber wenn es wirklich Widerstände gibt, wenn es an unser Leben geht, dann werden wir wahrscheinlich nicht freiwillig für Jesus sterben. Und abgesehen davon ist so der Glauben dann ein einziger Krampf und Kampf. Und deswegen brauchen wir diese Liebe. Und dann stellt sich wahrscheinlich die Frage, was machen wir denn, wenn uns die Liebe fehlt? Und Johannes liefert uns in einem seiner Briefe die Antwort. Er sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Du und ich müssen uns bewusst machen, dass wir von uns aus, von eigener Kraft, Gott niemals lieben können. Wir können ihn nie so lieben, wie er es verdient hat. Und wisst ihr, was das Großartige ist? Gott will das auch gar nicht. Und er verlangt es nicht mehr von uns, ihn so zu lieben aus eigener Kraft. Gott liebt uns zuerst, damit wir ihn dann auch wieder zurücklieben können. Und das Geniale ist noch, dass Gott uns so viel Liebe schenkt, dass es für uns, für unseren Egoismus, den wir die ganze Zeit gestillt bekommen wollen, dass es reicht. Und dass es dann sogar noch für andere reicht, sogar für Menschen reicht, die wir nicht mögen, die wir hassen. Und damit unsere Liebe zu Gott und uns zu anderen wächst, ist es etwas Wichtiges, dass wir das erleben oder auch in Anspruch nehmen. Das fliegt uns nicht immer einfach so an, sondern wie in jeder Beziehung. Wenn ich einen Menschen mehr lieben will, was muss ich tun? Ich muss ihn kennenlernen, persönlich kennenlernen, Zeit mit ihm verbringen. Und genauso ist es mit Jesus, dass ich mich in seiner liebenden Gegenwart begebe. Gott ist Liebe und wenn ich mich in seiner Gegenwart begebe, erlebe ich seine Liebe. Nicht kopfmäßig, auch gefühlsmäßig, emotional. Für mich ist es die stille Zeit, das habe ich schon mehrmals gesagt, war früher mich sehr ein Pflicht. Ich habe das immer gemacht, weil man es ja muss und so weiter. Heute ist es mir ein Bedürfnis. Ich mache selbst im Urlaub, ich stehe früher auf, damit ich nur diese Zeit mit Jesus habe, weil mir so wichtig ist. Weil ich nur in der Liebe merke, wie er mich füllt. Und mein Schwerpunkt ist es dann ganz bewusst, dass ich in dieser Zeit mit ihm nicht irgendwas abarbeite für ihn, dass ich ihm irgendwie, dass es alles richtig ist, was ich mache und irgendwie was leiste für ihn, sondern es geht mir allein darum, dass ich dem liebenden Gott begegne, dass ich in seine Gegenwart mich von seiner Liebe beschenken lasse. Und deswegen, wenn ihr den Eindruck habt, ihr liebt Gott nicht genug, ihr liebt nicht die Menschen genug und euch selbst könnt ihr auch nicht lieben, dann sucht Jesus. Sucht die Gemeinschaft und lasst euch zuerst von ihm leben. Und der Ausfluss ist ein ganz normaler, dass ihr dann Gott, die anderen und euch selbst auch lieben könnt. Ein letzter Gedanke noch zum Thema Nachfolge. Jesus sagt im Grunde, es ist das Beste, was du tun kannst, wenn du mir nachfolgst. Auch wenn dieser Abschnitt, wenn man ihn liest, erstmal so ein bisschen irritierend ist und man sagt, da sagt er genau das Gegenteil. Nein, er sagt genau das, es ist das Beste. Wenn wer sich an seinem Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Wenn wir mit Jesus leben, dann kann es oberflächlich betrachtet sein, wenn wir ohne Jesus leben, dann kann es oberflächlich betrachtet sein, dass das ein faszinierendes, abwechslungsreiches, tolles Leben sein, in Saus und Braus. Das kann wirklich sein. Doch ein Leben ohne Jesus nachzufolgen, egal wie toll das auch aussehen mag, wird unsere Seele niemals satt machen. Wir werden niemals den Himmel erreichen, der viel wichtiger ist als das Leben noch hier auf dieser Erde. Nur wenn wir Jesus nachfolgen, dann erleben wir trotz aller Widerstände, dass es das Beste für uns ist, hier auf dieser Erde sogar für ihn zu sterben. Und für mich ist Paulus da ein super gutes Beispiel. Paulus hatte, bevor er sich bekehrt hat, ein absolut privilegiertes und wohlhabendes Leben als Pharisäer gehabt. Er war hoch angesehen, der hatte Geld, der hatte alles. Doch nach seiner Bekehrung hat er alles aufgegeben, um nur Jesus zu folgen. Als Christ wurde er dann verleumdet, er wurde verfolgt, er wurde geschlagen, er wurde halb tot geschlagen, er wurde mit dem Tode bedroht, er hat dauernd die schlimmsten Sachen erlebt und am Ende ist er sehr wahrscheinlich dem Märtyrertod gestorben. Doch obwohl sein Leben als Christ oberflächlich betrachtet die Hölle ist, kann er aus seinem Gefängnis in Rom trotzdem diese Worte schreiben. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seines Willen habe ich alles hinter mir gelassen, es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Alles ist Dreck, was er vorher lebt, sein ganzer Wohlstand, sein Luxus, alles, die privilegierte Situation, sagt er, ist alles, vergiss es alles. Wenn ich Christus habe, dann ist das alles. Und dann lohnt sich auch eine Nachfolge. Ihr dürft gern diesen Text mal, ich habe es jetzt ein bisschen so geändert, ihr dürft gern da überall, wo Paulus jetzt sich selbst eingesetzt hat, wenn er von ich und so weiter spricht, ich werde den Text nochmal lesen und ich habe so hinter diese, wo Paulus seinen Namen einsetzt, könnt ihr mal euren Namen einsetzen. Da könnt ihr dann lesen, denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein, euer Name, Herr ist. Hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Also folgt Jesus nach, folgt dem Jesus der Bibel nach. Lasst euch mehr und mehr von ihm lieben und verleugnet euch selbst. Und in diesem positiven Sinne, lasst euren Egoismus sterben, damit Jesus in eurem Herz Raum einnimmt und dass ihr dann Frucht bringt. Und dann nehmt das Kreuz auf euch, das Kreuz, was Jesus euch gibt. Und dann dürft ihr erleben in der Nachfolge jetzt, dass Christus, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, mit euch ist. Er sagt selbst in der Verfolgung, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen werdet. In der Verfolgung werdet euch die Worte eingegeben. Christus ist mit uns. Und deswegen ist es jetzt und auch in der Ewigkeit das Beste, was uns passieren kann. Amen.